was es war, schwer zu sagen. Es hatte keine Form und auch keine Farbe.
Es ist alles da. Es ist alles so real. Doch etwas in mir weigert sich, es wahrzunehmen. Als ob das alles nur eine Wandmalerei wäre. Eine Illusion.
Oder Fink, die Erinnerungen, die Sie da beschreiben, gibt es überhaupt gar nicht.
Papalapap. Sein Name ist Uli Wertz.
Es sah aus wie eine italienische Kaffeemaschine, nur ungefähr 40 Meter hoch. Und es leuchtete von innen.
Falls es euch nicht aufgefallen ist, wir leben am Rand eines verfluchten Nichts, das wirklich niemand erklären kann.
Das war früher. Bevor unsere benachbarte Hauptstadt von einem unerklärlichen Hiatus im Zeitraum kommt.
Wenn es nur möglich wäre, diese Welt zu verlassen und permanent
wer
in die Welt der Absence einzutauchen.
In den vergangenen Monaten wurden über diese Frequenz einige beunruhigende Dinge verkündet.
Und alle diese Ereignisse hängen zusammen.
One is the longest number that you ever know.
Ah, da sind sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Liebe. Was das wohl bedeutet. Eine Floskel, die geistige Nähe suggerieren soll. Oder eher eine intime Verbindung zwischen zwei Menschen. Kommen Sie, seien Sie nicht albern. Zwei Einsamkeiten machten bekanntermaßen keine Zweisamkeit.
Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.
Mögen Sie zahlen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich ja. Hinter jeder Zahl verbirgt sich ein kleines oder ein großes Geheimnis. Einige dieser Geheimnisse können neue Welten erschließen. Andere können diese Welten für immer zerstören. Ich kenne deinen Typen, der sich die Aufgabe gestellt hat, das Geheimnis hinter jeder Zahl zu lüften. Das Problem, inzwischen sieht er nicht mehr nur nackte Zahlen, sondern bei jeder Gelegenheit entspringt aus einer Zahlenreihe eine komplexe Geschichte, sagt er. So könne er nicht mehr durch eine 30er-Zone fahren, ohne das Klingeln der sagenhaften Silberlinge zu hören. Auch könne er keinen Fehler bei der Angabe einer URL machen, ohne dass er sich plötzlich gedanklich vor der Tür eines Labors in der Schweiz befinde. Durch seine Tätigkeit, sagt er, hat er eine Art Inhaltsverzeichnis erschaffen, das alle Dinge und alle Geschichten der Welt verbindet. Ob unter diesen Geschichten auch meine, unglückliche Liebesgeschichte mit der mysteriösen Fahrstuhlfrau ist. Sie wissen schon, jenes zauberhafte Wesen, das meine Anrufe bei der Fahrstuhlfirma entgegennahm. Nach einem langen Hin und Her haben wir uns letzten Samstag zum Dinner im exklusiven Restaurant Urashimataro getroffen. Obwohl, getroffen ist vermutlich nicht das passende Wort. Ich weiß, was Sie denken. Sie war da, falls Sie sich das fragen. Und ja, sie ist in jeder Hinsicht so bezaubernd, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Warum ich also so enttäuscht klinge? Es war nicht die Unterhaltung. Sie ist definitiv sehr witzig und klug und hat einen ganzen Haufen komischer Geschichten auf Lager. Da war zum Beispiel eine Geschichte über den einen Tag, als alle Sachbearbeiter im Gespräch waren. Ich schweife ab. Der Punkt ist, sie war einfach nicht anwesend. Geistig, meine ich. Ich habe die Szene noch ganz klar vor Augen. Die leeren Tische, die roten Lampen, das Aquarium mit den Feuerfischen, die Grotte aus Pappmaché mit dem Koi-Teich. Eine charakterlose musikalische Chinoiserie spielte im Hintergrund. Auf der roten Tischdecke lagen zwei Glückskekse. Ein Keks war aufgebrochen. Auf dem Keks hing ein kleines Zettelchen, das wie die Zunge eines Reptils aussah. Darauf konnte ich nur ein Wort lesen. Abhava. Keine Ahnung, was das heißt. Ist wahrscheinlich chinesisch. Neben dem Keks lagen ihre zinkweißen Hände. Um ihr Handgelenk hing ein feines, silbernes Armband. Ja, der Abend war schön, ja. Das Essen hervorragend. Und dann, ja, dann verabschiedeten wir uns vor dem Restaurant und ich sah, wie sie langsam über den Platz vor den Randower Arkaden lief und in der Dunkelheit verschwand, ohne zurückzublicken. Als sie dann weg war, flanierte ich lange durch die leeren Straßen und beobachtete die dunklen Häuser. Irgendwann blieb ich vor einem Fenster stehen, aus dem sich mattes Licht auf die Straße ergoss. Ich sah ein Wohnzimmer, Regale voller Bücher, einen Kronleuchter und das Flackern eines Fernsehers. Ich stellte mir Menschen vor, die auf einem Sofa sitzen, Fernsehen und Tee trinken. Doch dann fiel mir plötzlich etwas ein. Was wäre, dachte ich, wenn es gar nicht so ist? Was wäre, wenn die Menschen hinterm Fenster nicht erwartungsgemäß den neuesten Tatort glotzen, halb liegen im weichen Sofa mit müden Lächeln auf den Lippen? Was wäre, wenn sie stattdessen steif und wie hypnotisiert auf der Sofakante säßen und mit aufgerissenen Augen dem leisen Tap-Tap-Tap meiner Schritte auf der Straße folgten? Was wäre, wenn es in der Tat keine Menschen gäbe, die menschenkonforme Dinge machten? Was man so bei Abendspaziergänge alles denkt. Naja, ob es Menschen gibt, weiß ich nicht. Zum Glück gibt es aber Freunde. Und heute hat mich ein sehr besonderer Freund besucht. Willst du dich den lieben Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
Was soll ich sagen?
Naja, was du willst.
Hallo.
Ist gut, ich glaube, dass es eigentlich reicht, wenn du deinen Namen nennst. Möglicherweise deinen Job, ja. Inzwischen kennt man dich hier.
Oh ja, klar. Ich heiße Sven und bin Fotograf. Beziehungsweise war ich Fotograf, bevor... Na, ihr wisst schon.
Ach, vielen Dank, lieber Sven, dass du unsere Einladung angenommen hast. Eine Einladung, die übrigens nichts mit bestimmten Drohungen zu tun hat, die wir in letzter Zeit von zwielichtigen Charakteren erhalten haben. Einige von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben darauf hingewiesen, dass seitdem ich wieder on air bin, ich merkwürdigerweise den Namen Sven zu, vermeiden schien. Ich weiß wirklich nicht, was Sie damit meinen. Warum sollte ich etwas verschweigen? Und warum sollte ich die ganze Zeit über einen Herrn X oder eine Frau Y sprechen? Nicht, dass es auch eine Frau gäbe, die ich nicht erwähne. Nur, naja, Sven, schön, dich hier bei uns zu haben.
Ganz mein Vergnügen.
Ja, nun, es ist, sagen wir, etwas seltsam, dich hier im Studio zu haben. Monatelang haben wir deine Abenteuer verfolgt. Zunächst die endlosen Spritztouren um Rando herum, dann im Fernsehstudio, in dem anscheinend die Erfolgsserie Liebe in der Tiefe aufgenommen wird, und schließlich im Tunnel, bis in die Stadt. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dich schon lange zu kennen.
Ja, das hat man hin und wieder. Ich habe eines von diesen gewöhnlichen Gesichtern, die fast jeder schon mal gesehen zu haben scheint. Als gäbe es im Film des Lebens plötzlich nicht mehr genug Statisten.
Ja. Also, Sven, ich verstehe, dass du einige besondere Erfahrungen hattest. Als wir zuletzt von dir gehört haben, beziehungsweise von jemandem, der in deinem Namen zu schreiben schien, warst du in einem seltsamen Afro-Shop in der Stadt. Was ist danach passiert?
Soll ich die ganze Geschichte erzählen?
Ja, bitte.
Na gut, also ich war im Afro-Shop. Da war auch diese Frau, die den Boden fordelte. Die junge Frau mit weißen Haaren. Ich stehe also vor der Tür und sehe, dass draußen wie ein Sturm wütet. Die Tür klappert. Ein dunkelroter Schimmer drängt durch das Schaufenster. Ich nehme den Türgriff in die Hand und ich atmete tief ein. Als ich endlich hinaustrete, bin ich zunächst wie geflasht. Wo ist der Sturm? Wo ist das rote Licht? Ein mattes, farbloses Nachmittagslicht beleuchtet eine leere Straße. Der Asphalt schimmert leicht, als hätte es gerade geregnet. Es gibt keine Autos und es gibt keine Menschen. Auf beiden Seiten der Straße sind dunkle Altbauten, deren Fassaden mit rein ausdrucksloser weißer Gesichter geschmückt sind. Sie wirken verlassen. Ein Fenster ist offen, eine zerfetzte Gardine weht im Wind. Zwischen den Gebäuden sieht man einen bewölkten, dunklen Himmel. Die Wolken zeichnen komische spiralförmige Wirbel. Alles ist still. Aus dem Augenwinkel nehme ich wahr, wie eine Hausfassade in Bewegung gerät. Ich drehe den Kopf und sehe, wie sich der Putz an einer Stelle unter dem Dach wölbt. Wie eine Kaugummiblase zerplatzt die Stelle. Luftschlangen und eine Wolke Konfetti fliegen auf die Straße. Einige bunte Stücke landen auf meinem Gesicht und meinen Haaren. Ich höre Schritte. Am Ende der Straße rennt eine kleine Figur in Weiß in die Richtung einer U-Bahn-Treppe. Es muss ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren und einem weißen Kleidchen gewesen sein. Ich rufe ihr hinterher. Ich will ja wissen, wo alle hin sind. Das Mädchen verschwindet in die U-Bahn-Station. Ich hinterher. Genau als ich den Bahnhof erreichte, fährt die Bahn quietschend in die Station ein. Ich kann das Mädchen nirgendwo mehr sehen. Für eine Sekunde sehe ich durch eines der Fenster eine Figur im Zug. Sie sitzt mit dem Gesicht zum Bahnsteig. Eine Frau in einem weißen Gewand. Es bedeckt ihren ganzen Körper. Ihr Gesicht ist weiß angemalt. Die Augen sind dunkel und irgendwie riesig. Auf dem Kopf trägt sie einen langen Schleier und eine goldene Krone. Der Zug hält an. Die Türen gehen auf und ich steige ein. Der Waggon ist leer. Ich laufe durch den Gang, kann aber weder die Frau noch das Mädchen finden. Schließlich nehme ich an einem Vierersitz Platz und der Zug fährt wieder los. Wenn ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte, ertönt eine Stimme am anderen Ende des Abteils. Ein Obdachloser mit fettigen Haaren und einem dreckigen Hawaii-Hemd steht dort und hält einen Stapel Zeitung in den Händen. Ich bin seit 3 Jahren obdachlos und verdiene mir das Geld für meine Wohnung mit dem Verkauf dieser Straßenzeitung. Und in dem Moment dachte ich mir, ich erkenne ihn. Es ist der Typ, der mir die Karte von Rando im Fernsehstudio gezeigt hat. Er torkelt durch den Gang zu mir hinüber und hält mir eine dreckige Zeitung unter die Nase. Auf dem Titelblatt ist ein großes Fotoporträt eines Mannes. Es ist mein Gesicht. Im Foto hängen mir Luftschlangen und Konfetti in den Haaren. Ich sehe so aus, als wäre ich zu einer Neujahrsparty gewesen. Und dann hat mir der Mann zugezwinkert. Ich drehe mich um und blicke zum Fenster hin. In der Widerspiegelung sehe ich mein Gesicht. Auf meinem Kopf ist ein Salat aus buntem Papier. Ich schüttel das Zeug ab. Dann weicht plötzlich die Tunnelwand einem weiteren Tunnel mit Gleisen. Scheppernd rast ein zweiter U-Bahn-Zug direkt an uns vorbei. Etwas irritiert mich an dem anderen Zug. Ich stehe auf und nähere mich dem Fenster. Wie in einem Daumenkino kristallisiert sich aus dem Wust vorbeirasender Fenster und flackernder Lichter eine Figur heraus. Es ist meine Frau Anne. Sie steht am Fenster gegenüber von mir in einem weißen Kleid mit dem von der Frau mit den großen schwarzen Augen. Auch sie trägt einen Schleier und eine Krone. Auch ihr Gesicht ist weiß angemalt. Sie starrt irgendwie reglos vor sich hin. Dann weicht der andere Zug plötzlich ab und ich sehe wieder meine Spiegelung im dunklen Fenster. Hinter mir steht noch der Zeitungsverkäufer. Dabei merke ich, dass das Fensterglas jetzt komisch wirkt. Es zittert und bebt, als wäre es keine Fensterscheibe, sondern eher eine dunkle Wasseroberfläche. Ich streckte meine Hand aus und berühre das Glas. Sie sinkt in die dunkle Oberfläche, in trübes Wasser.
Seien Sie nicht so scheu, Herr Obenkamm. Nur zu, treten Sie herein.
Das hat der Mann hinter mir gesagt. Ich tauche mein Gesicht in das dunkle Wasser. Danach ist alles ziemlich konfus. Ich hatte das Gefühl, ich würde mich in einem Raum ohne oben und unten befinden. Es war weder hell noch dunkel. Darum konnte ich nicht sagen, wie groß bzw. wie klein der Raum war. Es war, als wäre ich plötzlich nicht größer als eine Obstfliege und jemand hätte mich zwischen 2 dunkle Spiegelflächen gequetscht. Um mich herum erstreckte sich auf allen Seiten so etwas wie ein Tunnel, der sich wie im Spiegelbild unendlich wiederholte. Dann fühlte ich irgendwie eine Hand ergriff meine Schulter und sie hat mich nach vorne geschubst. Daraufhin habe ich das Gleichgewicht verloren und
sorry, kann ich?
Ja, klar, natürlich.
Ja? Ja, am Apparat. Ich verstehe. Ja, sicher. Ich werde es ihm sagen. Natürlich.
Ihnen auch. Also, ich muss los. Es geht um, na, du weißt schon.
Es ist etwas passiert.
Ich weiß nicht. Ich muss jetzt wirklich los.
Ja, gut, alles klar. Pass gut auf.
Mach ich.
Ach, der gute alte Sven. Während er seine Geschichte erzählte, fiel mir etwas ein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wissen Sie, was meine Lieblingszahl ist? Ach, wahrscheinlich nicht besonders überraschend, aber es ist die Null. Ich meine, nicht im übertragenen Sinn. Die Null ist einfach ein Meisterwerk des menschlichen Geistes. Wussten Sie zum Beispiel, dass im alten Ägypten die Hieroglyphe für Null dieselbe wie für Schönheit ist? In China bedeutet das Schriftzeichen für Null hingegen einige Tropfen Regen. Das ist sehr lyrisch. Und der Kreis, den wir bis heute als grafische Darstellung der Null benutzen, bezeichnete ursprünglich das ganze Universum. Faszinierend, oder? Man könnte fast denken, das ganze Universum sei einfach... Oh, was sehe ich hier? In der Eile hat Sven seine Kamera liegen lassen. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich... Naja, ich habe nie seine Fotos gesehen. Er soll ziemlich viel Bildmaterial vom Set von Liebe in der Tiefe haben. Kann sein, dass es sogar Aufnahmen von meiner geliebten Asya Shotokalungin gibt. Also Schwester Cecilia in der Serie. Soll ich? Oder soll ich nicht? Ja, schließlich ist Sven Fotoreporter. Ich meine, seine Fotos sind für die Öffentlichkeit gedacht. Ja. Lass uns mal sehen. Hier. Okay. Also, Ordner öffnen. Seltsam. Die neuesten Fotos sind hier Bilder von einer komischen Nazi-Demo, würde ich sagen. Boah, wenn ich sowas sehe, überkommt mich immer eine krasse Übelkeit. Ja. Es muss eigentlich die Nazi-Demo sein, die Sven am Tag des Ereignisses fotografiert haben soll. Das sind viele Fotos. Glatzköpfe. Okay. Ja, er meinte, er war auf dem Weg nach Hause von dieser beschissenen Veranstaltung, als er die Blockaden um die Stadt erreichte. Das ist wirklich, ja. Das scheint wirklich der Tag des Ereignisses zu sein. Hey. Ja, komisch. Die Fotos sind wohl 2,5 Jahre alt. Ja, wo sind... Alle andere Bilder, er wird schon ein paar Bilder bei Liebe in der Tiefe gemacht haben. Hat er seit dem Ereignis kein einziges Foto geknipst? Das ist strange. Ja, lass mal sehen. Okay, Foto nochmal. Nazis. Okay, das ist jetzt sehr interessant. Hier sieht man komische schwarze Monolithen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Dinger irgendwo schon mal gesehen zu haben. Sie stehen in einer riesigen Halle im Kreis und sind von einem Wirrwarr aus Kabeln umgeben. Okay, hier sind noch mehr Bilder von den Dingern. Warte mal, hier sind auch Leute zu sehen. Sie tragen, Einige von ihnen tragen weiße Kittel und... Oh. Hier sieht man... Ein paar Leute tragen auch... orangefarbene Anzüge. Ja, ob das die gleichen O-Leute sind, die das Sperrgebiet überwachen? Naja, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich meine, die Fotos wurden doch vor dem Ereignis gemacht und die orangenfarbene Anzüge sind erst später aufgetaucht. Ja, was soll das? Und was ist das hier? Moment. Hey, Moment. Es sieht wie eine riesige Kaffeemaschine aus, oder? Man sieht hier, wie die Typen in den weißen Kitteln etwa eine große schwarze Platte auf diese Maschine stellen. Es ist... Irgendwie sieht das Ding wie ein Plattenspieler aus. Okay, und... Oh, hier. Neben dem Plattenspieler steht ein alter, großer Typ mit einer Sonnenbrille und einem Hawaii-Hemd. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Er lächelt. Besser gesagt, er lächelt eine dunkelhaarige Frau an, die knapp am Bildrand zu sehen ist. Es ist... Lass mich mal kurz reinzoomen. Es ist... Ach du Scheiße. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wo ich diese Bilder schon mal gesehen habe. Im Wohnwagen von Frau Professor Arezzo Pallini. Gott. Oh nein, das... Das bedeutet, dass Sven... Oh, meine Güte. Nein, das kann nicht sein. Oh Gott, das kann nicht sein. Ich muss los. Ich muss los. Die liebe... wen interessiert? Ich bin weg.
Hi, hier spricht Fabio, Co-Autor und Produzent von Rando. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Patrick Behl, a.k.a. Wilhelm Arendt, der die Rolle von Sven gespielt hat. Patrick hat vor kurzem einen sehr interessanten Podcast gestartet. Der Podcast heißt Radio Wolfenfels und ich würde sagen, naja, jeder, der Radio Rando mag, wird Radio Wolfenfels einfach lieben. Es ist auch ein Story-driven Podcast wie Rando. Da ist auch viel Mysteriöses. Sehr, sehr schön inszeniert. Sehr historisch recherchiert und einfach wirklich nur empfehlenswert. Und vielen, vielen Dank auch an Leonard Donat, a.k.a. Flimmer, der die Musik für die heutige Folge gemacht hat. Und wir haben für die Folge auch einige Stücke aus seinem Album Deer Trap genommen. Mehr Musik von Deer Trap und von anderen Projekten von Leonard findet ihr unter www.blackjackilluministrecords.bandcamp.com. Zum Schluss eine kleine Bitte. Wir freuen uns immer sehr auf Feedback. Und wenn ihr jetzt 2 Minuten habt oder noch weniger, 1 Minute habt, dann vergiss nicht, unseren Podcast bei iTunes oder irgendwo sonst zu reviewen, also zu bewerten. Ja, einfach spread the word. Dankeschön.